This is Viva Con Agua.
Alles für einen guten Swag mit no other than Mowgli. Mowgli ist ein Riesen, wie soll man sagen, Mensch, der unfassbar für Authentizität steht. Du bist ja auch eine Aktivistin oder ein sehr aktiver Mensch. Gehst die ganze Zeit raus, bist unterwegs, lässt dich inspirieren, inspirierst.
Also Aktivistin ist auch ein interessantes Wort. Ich sage über mich tatsächlich gar nicht, dass ich Aktivistin bin. Und ich bin auch gar nicht so extrovertiert eigentlich, wie man das denkt. Also ich mag es eigentlich ganz gerne, mich auch zurückzuziehen und irgendwie so meine Ruhe zu haben. Ich mache das aber nicht, weil ich so gerne arbeite und weil ich halt natürlich auch gerne rausgehe und so. Weil ich einfach so leidenschaftlich dann werde mit meinen Projekten, dass ich das dann halt vergesse, mich zurückzuziehen. Und deswegen muss ich sagen, also wenn ich jetzt nur für mich persönlich spreche, ist es gerade, glaube ich, eigentlich ganz förderlich für mich, weil ich gezwungen bin, irgendwie mich zurückzuziehen. Und auch, ich meine, also als Freiberuflerin ist es halt so, ich habe nie frei. So dieses so, man hat jetzt frei oder man hat Urlaub, ich habe nicht frei, ich kann mir frei nehmen. Aber dann habe ich entschieden, dass ich jetzt heute zum Beispiel nicht arbeiten will oder jetzt mal eine Stunde Pause mache oder mir eine Woche Urlaub nehme. Das heißt aber nur, dass ich meine ganzen Aufgaben auf nächste Woche verschiebe oder eben auf morgen. Und das ist ja auch nicht so schlimm, das mal zu tun. Und ich habe natürlich auch mal irgendwie eine Woche, in der es jetzt nicht so crazy viel ist, dass ich auch mal irgendwie Pausen machen kann und so. Aber es fühlt sich trotzdem an, wie ich habe mir freigenommen. Und irgendwie bin ich anscheinend auch indoktriniert insofern, dass ich dann auch ein schlechtes Gewissen bekomme, einfach wenn ich nichts mache. Ich bekomme halt nicht ein schlechtes Gewissen dem System gegenüber, weil ich irgendwie nach der Schule sofort aus dem System ausgestiegen bin und nie so diesen ganzen Apparat mitgemacht habe. Aber ich bekomme halt von mir selber ein schlechtes Gewissen, weil ich halt gerne meine Projekte weiterverfolge und weil ich so denke, boah, ich könnte das jetzt auch noch machen und dann wäre es halt schon gemacht. Und jetzt gerade ist einfach frei. Und das ist eine ganz schön neue Erfahrung für mich. Und deswegen habe ich auch, weil du gefragt hast, wie ich damit umgegangen bin, deswegen sage ich auch, ich bin keine Aktivistin, habe ich mich jetzt gerade auch dafür entschieden, nicht sofort mir die Zeit voll zu knallen mit lauter Dingen, die ich jetzt tun könnte. Was nicht heißt, dass ich das nicht richtig cool finde, dass es alle anderen Leute machen oder dass es halt jetzt auch viele Künstler machen und sich tolle Sachen überlegen und irgendwie Unternehmen online stellen und so. Aber ja, ich hatte so das Gefühl, wenn ich jetzt schon mal frei habe, dann will ich mir das nicht am ersten Tag direkt wieder alles vollknallen mit Aufgaben, sondern erstmal gucken, was passiert, wenn einem mal langweilig ist. Weil ich das Gefühl habe, so richtig schöne Projekte sind bei mir immer dann entstanden, wenn ich einfach Zeit hatte. So, ich habe schon als Kind erst Musik gemacht, wenn ich Ferien hatte, so richtig. Also so bin zur Oma gefahren, habe 3 Tage geschlafen, konnte gar nicht mehr und dann habe ich mich ans Klavier gesetzt, so ungefähr. Mhm. Oder bin krank geworden in den Fällen und dann danach Musik gemacht. Aber ja, so die richtig schönen Projekte, die sind für mich nie entstanden, weil ich jetzt einfach so heute gesagt habe, boah, geil, ich muss jetzt unbedingt einen Livestream machen oder einen Podcast oder irgendwas jetzt machen. Und dann habe ich sofort umgesetzt. Da gibt es andere Menschen, die genau darin, glaube ich, gut sind, dass sie halt so eine zündende Idee haben und das gibt ihnen dann so einen Drive, dass sie das sofort umsetzen und dann halt super viel umsetzen. Und bei mir ist eher so, dass ich gerade versuche, mich in einen Zustand zu bekommen, in der ich dann Projekte starten kann, die ich auch langfristig und nachhaltig machen möchte und wo ich auch dann wirklich die Energie dafür habe. Und Aktivismus ist was auch eine Charaktersache ist, denke ich eben. Und ich bin halt innen drin eine Aktivistin, weil ich mit der Ungerechtigkeit von der Welt nicht gut umgehen kann. Das gehört aber auch gleichzeitig zu dem Grund, warum ich nicht so eine gute Aktivistin bin, weil ich davon selber einfach immer sofort betroffen werde. Und so, wenn ich mich mit einem Thema auseinandersetze, dann bin ich einfach richtig traurig. Und ich bringe quasi der Welt auch nichts, wenn ich den ganzen Tag Nachrichten gucke und mich mit allem auseinandersetze, was gerade schief läuft. Auch wenn es halt sau wichtig ist. Und ich habe auch echt oft ein schlechtes Gewissen dann von mir selber, weil ich das Gefühl habe, ich müsste eigentlich jetzt konstant mal meine Scheuklappen entfernen. Ich lebe hier in meinem privilegierten Deutschland und ich muss mich eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigen, was denn jetzt gerade irgendwie im Irak ist und wie es den Leuten gerade in Indien geht. Aber ich merke, dass ich meinem direkten Umfeld und den Leuten, mit denen ich wirklich in Berührung komme, überhaupt nichts bringe, wenn ich mich in diese Position bewege. Und eigentlich, was noch viel wichtiger ist, ist, dass ich halt schon irgendwie meine Berufung gefunden habe, dass ich durch meine Musik und dadurch, wie ich mich verletzlich mache und was ich für Energie und für positive Stimmung und wie viel Liebe ich quasi in meine Stimme stecke, und dann ein Konzert gebe und da sind dann 1000 Leute und wir sind einfach alle zusammen, 1000 Leute in einem Raum und haben einfach für 2 Stunden eine richtig schöne Zeit und können irgendwie alle mal was fühlen, weil da auch viele Leute in meinen Konzerten dabei sind, die so von alleine nicht so oft reflektieren und eben nicht so viel fühlen und dann einfach da sind und mal ich denen den Raum gebe, um irgendwie ein schönes Gefühl zu haben und ich natürlich auch jetzt in der Zeit super viele Nachrichten kriege von überall auf der Welt, wo Leute meine Musik hören und es denen irgendwie hilft und ich kann eben keine gute Künstlerin oder Musikerin sein, wenn ich zu viel Aktivismus betreibe, weil es mich selbst zu sehr beeinträchtigt. Das heißt, es ist für mich so ein konstantes Balance halten aus, ich will eigentlich ja diese ganze Karriere und dieses ganze Musikding nur machen, weil ich gerne Liebe in die Welt rausschicke und muss aber halt aufpassen, auf welche Art ich das mache. Und immer wenn irgendwas Schlimmes passiert auf der Welt, also so als der Amazonas angefangen hat zu brennen im August, dann das hat mich halt gut 2 Monate rausgekickt. Also wirklich so aus komplett allen Sozialen. Ich habe niemanden mehr getroffen. Es ging irgendwie einfach gar nichts mehr bei mir, weil ich da die Scheuklappen nicht mehr absetzen konnte. Und deswegen versuche ich so, ja, irgendwie Balance zu halten aus mich natürlich mit Sachen auseinanderzusetzen und natürlich zu checken, dass ich einfach auch das Privileg habe zu entscheiden, dass ich heute mich nicht mit dem Thema auseinandersetzen muss. Ich kann heute sagen, so, ich habe keine Lust, mich mit Rassismus auseinanderzusetzen und jemand, der täglich Rassismus erfährt, kann sich das halt nicht erlauben, aber trotzdem irgendwie mich auf die Musik zu konzentrieren, weil ich das Gefühl habe, dass ich so eigentlich am meisten Menschen positiv berühren kann. Und dann gibt es zum Glück so verrückte Menschen wie dich auf der Welt, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als irgendwie für eine bessere Welt zu kämpfen. Und ich versuche, da eben ab und zu, so gut es geht, mitzumachen, aber halt mit meiner Energie irgendwie so zu haushalten, dass ich weiterhin Musikerin sein kann. Deswegen würde ich mich nicht mal trauen, mich Aktivistin zu nennen, obwohl ich innen drinne schon seit ich ein Baby bin, links auf die Welt gekommen bin.
Ich weiß nicht, ob du den Nachrichtenton auch bekommen hast. Nee, okay, sehr gut. Weil ich die ganze Zeit so, ich habe alles versucht auszumachen, aber die SMS-Nachrichten vergessen. Das ist voll interessant, weil du hast so, glaube ich, 17 Themen gestreift, die ich gerne ansprechen
würde. Ja, tut mir leid.
Nein, babe. Ich finde es ja nur geil, weil der Podcast ist ja wie Viva Con Agua auch so eher so Free Flow. Das heißt, es gibt keine klassische Struktur. Und denn die Nachricht, witzigerweise, habe ich von einem Typ bekommen, der auch immer sagt, Micha, du darfst dich gar nicht Aktivist nennen. Weil in seiner Definition, er ist ein sehr begabter Künstler, sagt er halt, ey, wenn du Aktivist bist, dann oder Aktivistin, dann dein Aktivismus gefährdet dein leibliches Wohl. Das heißt, ich bin ja so ein rosa Blümchen-Aktivist. Ich meine, du warst mit mir reisen in Äthiopien, du kennst Viva Con Agua schon sehr, sehr lange und engagierst dich dafür. Und ich gefährde ja nie mein Leben. Also außer wenn ich so dumm bin, dass ich halt in Nepal mit Birkenstock Fußball spiele und dann halt operiert werden muss oder irgendeinen anderen Scheiß mitbringe. Wie kreativ bist du gerade? Weil ich finde es auch, was du gesagt hast, ganz spannend, dass du eben eher auf Pause drückst und versuchst mal runterzukommen. Was ich glaube für dich super ist, weil du ja auch immer geballert hast. Du warst ja 24/7 immer aktiv, ne? Wie du auch sagst, du Freiberuflerin und eigener Chef und eigene To-Do-Liste sozusagen. Aber wie kreativ bist du gerade?
Drüber nachdenken. Ich bin gerade ich arbeite weiter an meinem Film und ich bin jetzt, ich hätte jetzt in 5 Tagen angefangen zu drehen. Ich habe eine Art Spielfilm, Spielfilm kann man es eigentlich nicht nennen, weil es zu meiner Musik ist. Also ich habe ein Album, das ist fertig, es ist gemastert, es liegt bei mir hier zu Hause und wir hätten jetzt den Film dazu gedreht eben. Das sind 10 Songs und zu den 10 Songs gibt es eine Geschichte, einen ganzen Film, der dann in seiner Gänze ungefähr so 40 Minuten lang sein wird.
Krass.
Album und dann aber aufgeteilt quasi, ich möchte das so als Reise veröffentlichen und jedes Video einzeln zu der Musik und ich bin natürlich jetzt ein bisschen frustriert, weil ich jetzt auch nicht anfangen kann zu veröffentlichen und das ist aber eben auch, was ich gesagt habe, ich versuche halt jetzt gerade geduldig zu sein, ich könnte jetzt auch mir irgendwas anderes überlegen und andere Videos drehen, die ich jetzt von hier zu Hause machen kann und einfach meine Musik veröffentlichen, weil ich natürlich auch möchte, dass das in die Welt rausgetragen wird. Für mich ist es aber nicht so gewesen, dass ich einfach ein Album geschrieben habe und möchte, dass jetzt die Musik gehört wird, sondern dass es für mich ein ganz großes Projekt ist, was ganz viele Bausteine hat. Und ein Baustein ist das Album und ein Baustein ist der Film. Und da kommen auch noch ganz viele andere Sachen. Das will ich noch nicht alles verraten, aber da kommen auch noch ganz viele andere Sachen. Und ich eben das Gefühl habe, es muss jetzt noch ein bisschen warten, damit ich es richtig machen kann. Und eigentlich mit dem Aktivismus habe ich mich jetzt gerade umentschieden. Eigentlich finde ich, du kannst dich Aktivist nennen und eigentlich kann ich mich auch Aktivistin nennen. Ich bin Aktivistin für meine Message und für meine moralische Wertvorstellung von der Welt und ich beschäftige mich extrem viel damit, wie wir das alles schöner machen können und sagen, unser Miteinander und ich habe einfach nur eine andere Sprache als du. Und deswegen, ich bin so dankbar, dass es Aktivisten gibt, wie zum Beispiel Daria, die sich eben die Aufklärung zur Aufgabe gemacht haben, sodass ich quasi einfach über ihren Kanal und über die ganze Zeit, die sie reinsteckt, um sich über Themen zu informieren und zu lernen. Und ich bekomme dann quasi ihr gefiltertes, wie sie sich schon damit auseinandergesetzt hat. Und dadurch lerne ich wieder viel. Und das meinte ich mit, ich bin keine Aktivistin, weil ich halt nicht über die Themen die ganze Zeit, auf die Themen die ganze Zeit aufmerksam mache, sondern auf die Themen, die schief laufen sozusagen, sondern mir eben so meine Themen rausgesucht habe und die dann in einem größeren Stil verarbeite. Eben jetzt zum Beispiel in dem Film. Und das ist aber eigentlich ja auch Aktivismus, weil die Kernmessage von der Geschichte des Films und des Albums ist, dass es glücklich macht und die Welt retten kann, wenn man seinen Ängsten begegnet. Und das ist eigentlich eines meiner Hauptthemen, dass ich das Gefühl habe, dass jede schlechte Entscheidung auf der Welt, und das können ganz kleine Entscheidungen sein, aber es können auch große Entscheidungen sein, und letztendlich irgendwie eigentlich jeder Krieg auf der Welt sich darauf zurückführen lässt, dass jemand Angst hat und damit falsch umgeht. Und ich merke, dass meine Zeit halt nicht so gut aufgehoben ist darin, mich damit auseinanderzusetzen, wie wir diese großen gesellschaftlichen Probleme lösen, sondern das Gefühl habe, ich kann irgendwie nur bei mir anfangen und ich kann am besten an mir lernen und an dem, was ich in meinem Leben erlebe. Und halt merke, okay, ich kann in meinen eigenen Lebensentscheidungen anders mit dieser Angst umgehen und wo komme ich damit hin? Und gemerkt habe, wie glücklich mich das macht, wenn ich meinen Ängsten begegne. Und mir eben genau dieses Thema quasi rausgesucht habe und das versuche in die Welt zu verbreiten. Weil für mich das Gegenteil von Angst Liebe ist, auch wenn es kitschig klingt oder wie irgendein doofer Kalenderspruch, aber eigentlich immer in einem Moment, wo man die Angst verspürt, was auch immer das für eine Angst sein mag, Urangst, Eifersucht, Verlustangst, Angst alleine zu sterben, einfach die ganzen Ängste, die ein Mensch halt so hat oder einfach nur die Angst, dass niemand einen leiden kann oder whatever. Und wenn man in dem Moment sich für die Liebe entscheidet und irgendwie schafft, damit umzugehen und auf andere Leute zuzugehen, den Shit von den anderen Leuten nicht auf sich selbst zu beziehen, sondern einfach mit sich selbst im Reinen zu sein, dann kann man, glaube ich, ein Licht für die Welt sein und Energie in die Welt rausschicken. Und deswegen nutze ich eben jetzt auch die Quarantänezeit dafür, gar nicht eben jetzt, weil du gefragt hast, ob ich kreativ bin, jetzt irgendwie jeden Tag Bilder zu malen oder zu versuchen, meinen Mowgli-Kosmos jetzt ins Internet zu verlegen, sondern einfach einer meiner größten Ängste zu begegnen tatsächlich, und das ist es, alleine zu sein. Und wir sind hier gerade in Self-Isolation. Ja, bin ich nicht so kreativ in dem Sinne, dass ich jetzt kreative Arbeit mache, aber ich finde gerade kreative Wege, meine Zeit zu füllen. Ja, doch, das schon. Und ich habe gemerkt, dass ich jetzt so langsam, so ich glaube, ich weiß gar nicht, ich zähle die Tage nicht, ich glaube, es sind jetzt 3 Wochen und jetzt so langsam fängt das eben an, dass diese kreative Energie, diese Quelle, die man in sich hat, dass ich merke, die regeneriert sich gerade und da kommt dann irgendwann was. Und dann habe ich zum Beispiel einfach einen Tag war ich Bärlauch pflücken hier im Wald und habe währenddessen so ein bisschen Videos gemacht, eigentlich für meine Story, und hatte nur keinen Bock, die direkt hochzuladen, weil ich mich einfach auf den Moment konzentrieren wollte. Und habe dann alles um mich rum gefilmt und habe das abends gesehen und fand es irgendwie mega schön und habe dann ein kleines Video dazu geschnitten und habe einen Song drunter gelegt und habe den dann hochgeladen. Sowas hätte ich niemals gemacht, wenn ich dafür jetzt nicht die Zeit gehabt hätte, überhaupt in den Wald zu gehen und Bärlauch zu pflücken. Und deswegen ist es bei mir gerade eben nicht die Kreativität okay, ich möchte jetzt ein IGTV hochladen und lernen, wie man geil Videos schneidet. Und deswegen überlege ich mir heute ein Thema. Ich will heute Bärlauch pflücken und dann gehe ich in den Wald und mache dann daraus ein cooles Video. Sondern der Fakt, dass ich die Zeit hatte, um in diesen Wald zu gehen und Bärlauch zu pflücken, hat dann abends gemacht, dass ich so eine schöne Zeit hatte, dass ich Lust hatte, das zu teilen und dass es noch irgendwie schön aussieht und das dann schön zu verpacken. Ich hatte tatsächlich einen Tag, bevor ich dieses Video hochgeladen habe, gedacht, boah, ich glaube, ich mache jetzt einen Social Media Detox. Ich habe es auch schon mit meiner PR-Agentin und so besprochen, weil ich so war, so, ich habe irgendwie gar nicht das Bedürfnis, irgendwas zu teilen gerade und das interessiert mich auch alles gerade gar nicht so. Ich glaube, ich höre damit jetzt mal kurz auf. Und einen Tag später habe ich nach 4 Jahren Instagram-Nutzung mein erstes IGTV hochgeladen. Also die Zeit macht kreativ, wenn man sich auch Zeit nimmt, mal nichts zu tun.
Ich finde das mit der Angst sehr, sehr spannend, dass du es ansprichst, weil ich würde dem absolut beipflichten, dass wahrscheinlich jeder Krieg sogar daherkommt. So, und auch die großen Debatten. Und wir haben nur eine Sache vorher ausgemacht und wir machen sie transparent. Wir werden nicht über Corona sprechen. Nicht nur, weil wir wahrscheinlich keinen Bock haben, sondern weil wir auch Angst haben davor, dann in Verschwörungstheorien und so weiter kommen. Aber es schafft ja Angst. Wie begegnest du Angst? Also was ist, weil du wirkst, also ich kenne dich ja auch, du setzt dich sehr intensiv mit Dingen auseinander. Wenn das jetzt jemand noch nicht gemacht hat, so, und ich zum Beispiel würde auch von mir behaupten, ich gehe nicht in alle Ängste rein, überhaupt nicht, sondern ich bin einfach, ich versuche im Hier und Jetzt, also ich bin immer aktiv, mache irgendwas und dadurch geht es mir meistens auch gut, so, aber ich gehe jetzt nicht in meine Ängste rein. Wenn ich das jetzt in einem Selbstversuch starten wollen würde, konjunktiv, was würdest du mir empfehlen zu tun? Also wie kann ich da reingehen?
Bisschen schwierig, weil ich ja auch keine Psychologin bin und weil es, also ich möchte natürlich auch nicht irgendwie so...
Du hast warme Socken an und bist auf dünnem Eis, alles gut.
Ich meine nur, ich will nicht so allgemeingültig sagen, was man, glaube ich, tun sollte. Ich kann ja nur von mir sprechen.
Ja, ja.
Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, weil ich mir die Angst nicht aussuche. Weil du gerade meintest, wenn ich mich dafür entscheide, meine Angst, boah, das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ich mache einfach auf und habe Angst und sogar Panik und das wirklich irgendwie auch so in der Brust und kann mich dagegen nicht wehren. Deswegen kann ich eigentlich jetzt erstmal, ja, sind deswegen, glaube ich, 2 verschiedene Sachen. Also wenn man von dieser Panik spricht, also wirklich, wie man mit Angst konkret umgehen kann, da habe ich für mich gemerkt, dass es überhaupt nichts bringt, die zu bekämpfen, leider. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema ist, was mein ganzes Leben lang da sein wird und was sich nicht lösen wird in dem Sinne. Ich kann nur lernen, damit umzugehen. Ich glaube, Angst ist allgegenwärtig und wird immer da sein. Und ich werde auch immer wieder vor irgendwas Angst haben, weil das ja auch der Umkehrschluss ist, also auch andersrum das Gegenstück zur Liebe. Wenn du dir erlaubst zu lieben, dann hast du automatisch auch Angst, dass das wieder, weißt du, dass du das wieder verlieren kannst. Oder wenn du dir erlaubst, glücklich zu sein, dann hast du natürlich auch Angst, traurig zu sein wieder. Da hilft es eigentlich mir eigentlich am besten, es einfach zu akzeptieren, dass es da ist. Dann nicht noch frustriert zu werden, nicht noch sauer auf mich zu sein und nicht genervt zu werden. Rausgehen hilft extrem, auch wenn es das Letzte ist, was man dann tun will. Aufstehen, vor allem morgens einfach mal aufstehen. Aber das schaffe ich mega oft selber nicht. Dann liege ich trotzdem noch 4 Stunden und weiß, dass es weggehen würde, wenn ich jetzt aufstehe, aber mach's nicht. Und wenn ich aber zum Beispiel in meinem Film und in meinen Projekten spreche, also von den Ängsten, die ich da meine, ist jetzt eigentlich nicht Panik oder einfach so Anxiety, sondern ist Unsicherheit auch in dem Sinn. Wir sind eine extrem unsichere Menschheit. Wir sind alle so fucking unsicher, jeder von uns. Und das macht, dass man diese Unsicherheit löst in uns aus, dass wir eben das, was andere Menschen machen, auf uns beziehen. Und eine Angst, also wie man Angst begegnen kann, ist Ehrlichkeit zum Beispiel. Meistens zum Beispiel in Beziehungen oder in Freundschaften, wenn man da Angst hat und wenn man sich dann mal damit auseinandersetzt und so auf seinen Arsch setzt und überlegt, warum bin ich hier gerade eifersüchtig zum Beispiel, wovor habe ich Angst, dann sind es eigentlich oft irrationale Fragen, die man hat. Man kann die zum Beispiel einfach stellen. Also wenn man Angst davor hat, dass man nicht geliebt wird, dann kann man das einfach sagen und sich verlässlich machen und sagen so, hey, ich fühle mich gerade irgendwie so abgelehnt und nicht geliebt und vielleicht liegt es nur daran, dass du gerade einen Monat keine Zeit für mich hattest. Und es hat nichts mit mir zu tun, aber vielleicht hat es ja doch was mit mir zu tun und ich kann es gerade nicht trennen. Ich kann gerade nicht trennen, bist du einfach nur gestresst und hast einen scheiß Tag oder nerv ich dich und du liebst mich nicht mehr, auch wenn es sich richtig dumm anfühlt, dass man so Gedanken hat, die haben wir alle. Und dann kriegt man eigentlich fast immer eine schöne Antwort, wenn man ehrlich ist und wenn man ehrlich fragt. Und deswegen ist das zweite Thema tatsächlich für mich, also das zweite große Thema von meinem Film ist und von meiner Musik auch und meinem ganzen Sein oder Wirken oder Kosmos ist Verlässlichkeit, weil du mich gefragt hast, was kann ich machen, wenn ich meinen Ängsten begegnen möchte. Die meisten Menschen haben Angst davor, zu teilen, wie es ihnen geht, weil sie Angst davor haben, abgelehnt zu werden oder nicht in den Arm genommen zu werden. Man hat Angst davor, alleine traurig zu sein und niemand ist für einen da. Und das passiert aber nicht, weil Verlässlichkeit Empathie in den Menschen auslöst. Wenn du dich jemandem anvertraust oder einfach nur deine Gefühle kommunizierst, dann hören die dir ja zu und dann nehmen die dich in den Arm und dann ist natürlich auch mal eine schlechte Situation dabei und nicht alle Menschen da draußen sind gut und du hast vielleicht auch mal eine schlechte Erfahrung, aber im Großen und Ganzen wird man immer dafür belohnt, wenn man mutig ist und sich verletzlich macht. Also das kann man auch auf die Social-Media-Welt übertragen. Eben, ich weiß nicht, da haben wir, glaube ich, noch nicht aufgenommen, als wir uns Hallo gesagt haben, habe ich gefragt, ob man sieht, dass ich verheult aussehe, weil ich gerade noch geheult habe. Ich habe heute Morgen entschieden, zu meditieren und Yoga zu machen und war eigentlich relativ gut drauf und habe hier meine Yogamatte ausgerollt und Räucherstäbchen angemacht und mich halt dabei gefilmt. Also habe das dann auch in meine Story geladen bei Instagram und dann fünf Minuten meditiert und dann ging mein Gedankenkreisel so krass los, dass ich mega Angst bekommen habe und einfach angefangen habe zu heulen und wieder zurück ins Bett gegangen bin. Und wenn ich jetzt noch wie vor 2-3 Jahren extreme Angst davor gehabt hätte, Ablehnung zu erfahren, wenn das jemand wüsste oder halt mich so darauf konzentriert hätte, dass alles perfekt sein muss oder dass ich richtig sein muss, dass ich das jetzt richtig machen muss und auch jetzt in dieser Quarantänezeit, ich muss jetzt richtig damit umgehen, ich muss jeden Tag Sport machen und Yoga und noch eine Sprache lernen und irgendwie mich richtig verhalten sozusagen, dann hätte ich das natürlich nicht geteilt, aber ich habe einfach nur so gedacht, so, Mann, die Leute denken jetzt, ich sitze hier und mache Yoga und Meditation, stattdessen liege ich heulend im Bett und habe stattdessen dann das auch geteilt. Habe halt auch gezeigt, dass es mir jetzt gerade wieder nicht gut geht und dass ich gerade aufgegeben habe, weil es eben auch okay sein muss. Und ich habe wirklich innerhalb von 10 Minuten 80 Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, danke, einfach nur danke dafür, dass du zeigst, dass du genauso bist wie wir alle, dass wir alle einfach nur menschlich sind und Ängste haben. Und dann ging es mir eigentlich ziemlich schnell schon wieder gut und jetzt sitze ich hier mit dir und alles ist cool.
Ist es ein Unterschied da nochmal, wie perfekt Mann und Frau sein muss? Also Agi, meine Frau, hat immer gesagt, naja, als Frau musst du halt auch immer fuckable sein, so ein bisschen, in Anführungszeichen. Also du musst halt immer, ja gut, sie ist manchmal auch deftig, was ich aber auch sehr mag, weil sie auch sehr ehrlich ist und so. Und du musst halt immer irgendwie, hast in dieser klassischen Businesswelt auch nochmal einfach eine andere Komponente. Und ich meine, viele nehmen dich ja nur als Musikerin wahr, aber du bist ja auch Unternehmerin. Also ne, ja, ich meine, so. Wie bitte?
Ich weiß aber keine Sau.
Ich meine, wie viele Menschen arbeiten mit, respektive für dich, respektive sind dann auch finanziell abhängig von dir? Ne? Also so, würde ich mal 10 Leute wahrscheinlich oder so.
Mindestens. Also ich meine, da sind natürlich einige dabei, die nicht komplett völlig von mir finanziell abhängig sind, weil sie auch noch die PR für andere Leute machen und so. Aber alle Menschen, die quasi mit und an meiner Welt mitbeteiligt sind und auch daran verdienen, da gehen wir eher so Richtung 30 Leute.
Krass. Und dieses finde ich, als Mann, klar, da hast du dann auch Projektionen und so, aber ich habe immer das Gefühl, dass es für dann die Frauen einfach nochmal immer härter ist, sozusagen, auch dieses, wie perfekt du sein musst und so, jetzt gerade in der Welt, in der du dann, sag ich mal, Business machst.
Ja, also ich glaube, die erste Frage war ja, ob du glaubst, dass es einen Unterschied macht, so wie perfekt man sein muss, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Ich glaube, es macht insofern auf jeden Fall einen Unterschied, dass die Art, wie man perfekt sein muss, sich unterscheidet. Aber ich glaube, dass im Endeffekt Männer und Frauen beide unter dem Patriarchat leiden, eigentlich beide Geschlechter Nachteile haben davon, dass das System so ungleich ist, wie es ist. Und dass eben dieses konservative System, was wir haben, oder diese Gesellschaft, die uns sagt, wie eine Frau zu sein hat und wie ein Mann zu sein hat, dass die Männer im Endeffekt auch darunter leiden. Weil es umgedreht natürlich ja auch indoktriniert wird, wie sich ein Mann zu verhalten hat. Und eine Frau muss vielleicht fuckable sein, aber ein Mann darf halt nicht weinen oder keine Gefühle zeigen. Und deswegen ist die Suizidrate bei Männern so viel höher, weil sie einfach nicht als Kind überhaupt nicht beigebracht bekommen, ihre Gefühle zu artikulieren oder überhaupt wissen, dass Gefühle keine Schwäche sind. So, also das will ich einmal vorweg sagen. Und trotzdem ist es natürlich ein System, wo in der Ungleichheit Frauen es trotzdem insgesamt systematisch viel schwerer haben. Würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und ich muss aber sagen, dass ich persönlich das nicht so zu spüren bekomme, weil ich eben mein eigenes System bin. Weil ich nie studiert habe oder irgendwie versucht habe, Karriere zu machen, irgendwie in einem Unternehmen war oder so. Und ich kriege das von überall gefeedbackt natürlich, dass das so ist in dieser Businesswelt. Aber selbst im Musikbusiness spüre ich das persönlich einfach nicht so, weil ich auch nicht den normalen Musikbusiness-Weg gegangen bin. Ich bin im nach wie vor immer noch Indie. Ich habe nicht bei einem Label unterschrieben. Das heißt, ich darf halt komplett meine Entscheidung treffen. Was das Wichtigste daran ist, ist, dass ich entscheiden kann, mit wem ich arbeite. Und ich ein Team aus wunderbaren, feministischen Frauen und Männern habe tatsächlich, die einfach wirklich auf Augenhöhe arbeiten. Und deswegen spüre ich das persönlich nicht so. Nur in meinem privaten Leben oder natürlich doch in der Öffentlichkeit, Instagram, fuckable soll ich schon auch sein. Also so ein bisschen nackt, aber nicht zu nackt, ist auch schwierig. Und so, klar kriege ich auch Feedback. Aber ich habe das Glück, dass es in meinem Unternehmen auf jeden Fall nicht so ist. Weil ich da einen Kosmos geschaffen habe, in dem ich sehr glücklich bin, aus vor allem sehr sensiblen Menschen, die Rücksicht aufeinander und auf ihre Bedürfnisse nehmen. So.
Im Prinzip ist es ja Organisationsentwicklung, Unternehmenskultur, wie wollen wir miteinander arbeiten, wen stellen wir ein, HR, Human Resources. Ich meine, allein wenn ich mal durchgehen würde, wie viele, das würde ich gerne mal machen, also du hast Merchandise, du hast Distribution, du hast PR, du hast Marketing, du hast Live-Konzerte, du hast Tourbooking, du hast Social Media, du hast Organisationsentwicklung dann, du hast HR, also Personal.
Viele von den Dingen mache ich tatsächlich.
Ja, nein, du musst ja alles durchdenken. Also, das meine ich ja. Nein, falsch. Also,
nur. Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt nicht einen Human Resource habe, der entscheidet, wer bei mir eingestellt wird.
Nein, natürlich nicht. Sondern am Ende, nein, das meine ich ja. Das sind ja alles Punkte, die erstmal du als Mowgli, als Mensch, als CEO, Unternehmerin, wie man dich jetzt auch immer dann belabeln will, am Ende ist eh nur ein Label, als Mowgli entschieden hast, wie du sie in deinem Unternehmen gerne haben wollen würdest. Wie lange hat es dazu gedauert, erste Frage, dass du feministische Männer hast eingestellt? Und hast du auch mal nicht feministische Männer eingestellt? Zweite Frage. Und dritte, was ist eigentlich ein feministischer Mann? Und vierte Frage, müsste nicht jeder Mann Feminist sein?
Boah, das waren ganz schön viele Fragen. Also ja. Die erste, wie lange hat es gedauert, bis ich feministische Männer eingestellt habe?
Ja, ich glaube, ja.
Es ist nicht bei mir nicht so gelaufen, dass ich irgendwie einen Job ausgeschrieben habe und dann jemanden eingestellt habe, sondern dass ich einfach meinen Kreis immer weiter erweitert habe. Ich habe halt angefangen mit Musikern und dann hatte ich eine Band und dann wird es einfach immer größer sozusagen. Da habe ich natürlich von Leuten bedient, die entweder schon in meinem Umfeld waren, die ich also schon gekannte und geschätzt habe oder die eben empfohlen wurden von anderen Menschen, die ich dann kennengelernt habe. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mit allen Menschen, mit denen ich arbeite, mich schon 3 Stunden über Feminismus unterhalten kann und dass die alle von sich selber sagen, sie sind Feministin. Das ist ein Gefühl, was ich habe, weil ich eben spüre, dass auf mich genauso Rücksicht genommen wird wie auf die Männer und dass es in meinen Kreisen einfach keinen Unterschied gemacht wird. Das meinte ich in dem Sinne. Ja, ich denke, jedermann sollte ein Feminist sein und es ist super schade, dass es natürlich auch ein Label ist und dieses Label in so vielen Köpfen irgendwie negativ konnotiert ist. Für mich, wenn ich mich als Feministin definiere, meine ich einfach, dass ich dem Patriarchat den Kampf ansage, weil ich sage, dass das bestehende System, wie es jetzt gerade ist, nicht funktioniert, dass es für mich keinen Sinn ergibt, dass wir einen Unterschied machen. So, es macht keinen Sinn, dass so du Eier brauchst und keine Eierstöcke, um mehr Geld zu verdienen und dass es Frauen schwerer gemacht wird und dass es auch einfach, da reden wir von Königsklasse in Deutschland und aber irgendwie noch von Genitalverstümmelungen in anderen Bereichen der Welt, dass einfach systematisch Frauen benachteiligt sind und da gibt es ja eigentlich keinen Grund, warum irgendein Mann sagen sollte, ich will, dass weiterhin Frauen systematisch benachteiligt sind. Deswegen sollte auf jeden Fall jeder Feminist sein. Und Label ist aber halt für viele Menschen in vielen Köpfen irgendwie negativ konnotiert.
Ja. Ich hatte jetzt so zwei, krasse, einschneidende Erfahrungen, was das Thema angeht. Einmal bei unserer Beiratssitzung, da war ich nicht mal anwesend von der Stiftung und da wurde dann vorgestellt, Viva Con Agua Kalifornien, Gehaltsmodell und Micha und Agnes verdienen beide genau das Gleiche. Und dann gab es halt Applaus. Und dann dachte ich so im ersten Moment, ja, ist ja süß. Und im zweiten Moment dachte ich so, warum gibt es dafür Applaus? Und dann auch noch, wenn ein System wie Viva Con Agua in Anführungszeichen, ja, so weit, wir sind ja gar nicht immer so weit, ich sehe ja auch eher die Sachen, wo wir nicht weit sind, sozusagen. Und zum Beispiel in dem Thema sind wir nicht so weit, wie wir denken. Wir sind nämlich sehr maskulin gegründet und lange, ne, 4 Freunde, Fußball, ganz schlimm eigentlich, maskulin. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ist mir dann einfach aufgefallen, wie scheiße es eigentlich ist, dass dafür geklatscht wird. Und das zweite Erlebnis, das fand ich noch viel härter, meine Frau war das erste Mal, so nach einem Jahr, wo die Kleine ein Jahr war, war die 3-4 Tage feiern oder 2 Tage in Köln. Und ich hatte irgendeinen Vortrag und habe die Kleine mitgenommen. Und es war eine ganz konservative Anwaltskanzlei. Und ich habe irgendeinen Kumpel mitgenommen, der die Kleine bespaßen soll. Lange Rede, kurzer Sinn, der Vortrag fängt an und die Kleine fängt natürlich an zu schreien. Und es ging nicht, ich musste sie auf den Arm nehmen, halt den Vortrag vor denen. Kannst dir vorstellen, irgendwie Viva Con Agua wirst du eh schon eher positiv und so weiter konnotiert. Und dann noch machst du einen Typ, der mit dem Kind den Vortrag hält. Und danach.
Ja, hast du deiner Frau geholfen bei der Kindererziehung?
Genau die Wunde. Also danach war halt so, dass Leute zu mir kamen und sagten, wie progressiv, dass du deine Tochter mitbringst. Und dann habe ich halt nur die Frage zurückgestellt, weil ich meine Frau zum Glück mich da sehr unterrichtet in dem Thema, weil ich da nichts wusste, einfach blank war, um ehrlich zu sein. Habe ich zurückgestellt, ja, hätten Sie das meiner Frau auch gesagt oder wäre die einfach nur schlecht organisiert gewesen? Und dann ist ihm halt die Kinnlade runtergefallen, weil er natürlich auch erstmal reflektiert hat. Aber das fällt mir halt auf, wie oft ich Props bekomme dafür, dass ich Frieda mit zum Termin nehmen oder dass ich mit ihr Zeit verbringe, wo ich so dann auch mittlerweile denke, so, sag mal, ey, in welcher Welt leben wir denn? So.
Ich meine, es ist halt progressiv in dem Sinne, dass du dich nicht konservativ verhalten hast, weil du eben der Mann bist und weil das früher einfach nicht gang und gäbe war. Schwierig. Auf jeden Fall schwierig. Wenn ich immer darüber nachdenke, wie man halt damit umgehen sollte oder so wie ich das definiere, was ich gesagt habe, ist ja auch schon sehr groß gesprochen, wenn ich sage dem Patriarchat den Kampf an sozusagen.
Ja, da kommt halt deine linke Erziehung vor zum Glück.
Ja, aber darauf will ich auch jetzt hinaus, weil eben meine linke Erziehung nicht so war, dass ich irgendwie, dass ich viel über Feminismus gelernt habe oder so, also auch natürlich, aber dass ich da so viel drüber gesprochen wurde, sondern bei mir wurde das einfach in den Alltag integriert. Wir haben Hampelfrauen gemacht und keine Hampelmänner gemacht so und irgendwie toter Mann im See haben wir nicht toter Mann genannt, sondern tote Frau. Das sind so ganz kleine Dinge. Wir haben Schneefrauen gebaut und Schneemänner, aber halt auch mal eine Schneefrau. Und bei uns gab es zum Beispiel Ampelmädchen. Also das Ampelmädchen in der Ampel ist grün geworden oder rot. Und da haben natürlich viele Leute zu ihr gesagt, so, das ist doch ein Mann, das sieht man doch. Und sie hat dazu gesagt, so, das ist ein Strichmännchen. Kann egal was sein, bei uns ist das ein Ampelmädchen. Und das ist, glaube ich, echt wichtig, weil ich durch meine Erziehung von ganz klein auf gewusst habe, dass ich alles erreichen kann, was ein Junge erreichen kann, weil mir meine Mama das beigebracht hat. Und das ist eigentlich ja der Kern von Feminismus, ist ja die Gleichberechtigung, dass wir einfach, dass wir beide Geschlechter alles erreichen können. Und da ist, glaube ich, auch der Ursprung, weil viele Mädchen als Kind das eben nicht wissen und nicht hören. Also wenn 8-jährige Mädchen gefragt werden, es gibt Statistiken, wenn die gefragt werden, was sie werden wollen, dann sagen die halt so Sachen wie Ärztin und Astronautin und Anwältin und einfach irgendwie stecken ihre Ziele groß und auch vielleicht gar nicht so, wie man sie geschlechtertechnisch trennen würde, sagen zum Beispiel Astronautin. Wenn du sie mit 12, 13 nochmal fragst, so, dann wissen sie es oft nicht mehr oder sind halt so, ja, ich weiß nicht, Prinzessin, so ungefähr. Also sobald die Pubertät einsetzt, fangen viele Mädchen an, sich selbst zu unterschätzen, weil sie eben von der Gesellschaft unterschätzt werden. Und ich glaube, da sollte man eben ansetzen, dass man eigentlich den Mädchen das Gefühl gibt und den Jungen das Gefühl gibt, dass sie gleichberechtigt sind und dass sie alles erreichen können. Und da muss jeder bei sich selbst auch anfangen, weil man da viel indoktrinierter ist, als man das eigentlich denkt und das einfach gar nicht so richtig checkt. Es gibt auch so Studien mit ganz kleinen Kindern, mit Krabbelkindern in so Krabbelparcours und Eltern und die trauen ihren Babys, ihren weiblichen Babys weniger zu, obwohl es Babys sind. Und das meinen die nicht böse. Es ist aber trotzdem so. Und wenn ein kleines Mädchen, ich spreche natürlich auch nicht von jedem Mensch auf der Welt, also ich will nicht das pauschalisieren, aber es gibt eben Studien dazu, dass wenn ein Mädchen auf dem Spielplatz sich auf diese Stange zubewegt, diese Feuerstange, wo man runterrutschen kann, die natürlich, wo man auch hinfallen kann, dann sagen die jetzt nicht, nein, mach das nicht, aber die sagen, pass auf, das ist gefährlich. Und bei einem Jungen sagen die, das schaffst du, komm, einmal nur dran springen, dann schaffst du das. Und dieser Unterschied ist, glaube ich, der Ursprung, warum viele Frauen sich selbst unterschätzen und ihre Ziele zu klein stecken. Und wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, Viva Con Agua ist männlich gegründet und irgendwie, ihr seid einfach noch sehr maskulin, ihr habt noch viele Männer, dann glaube ich tatsächlich, dass es auch daran liegt, dass in, ich will dich jetzt nicht angreifen, aber
du bitte, bist
so, schon so eine halbe Generation über mir, würde ich sagen, dass in eurer Generation dass Frauen eben noch schwerer gemacht wurde oder sie noch stärker unterschätzt wurden und dass deswegen viele Frauen in eurer Generation einfach noch nicht an dem Punkt sind, dass sie sich in solche Themen und in solche Bereiche und in die Führungspositionen überhaupt hingewagt haben, weil sie es auch so schwer gehabt hätten. Also da war das System ja einfach noch so krass viel konservativer. Meine Mutter musste noch Handarbeiten machen und die Jungs haben Werken gemacht. Und sie hat dann, mein Opa ist mit ihr zum Rektor gegangen und hat gesagt, meine Tochter will auch werken. Und die hat im ersten Halbjahr eine 5 bekommen, weil er sie nicht leiden konnte und hat sich dann hochgearbeitet und hatte irgendwann eine 1 und das war so ihr kleiner Erfolg. Die haben, um in einer Führungsposition zu landen, musste man damals noch so viel mehr gegen das System kämpfen, dass da tatsächlich einfach noch gar nicht so viele Frauen wie Männer sind. Und dass der Weg dahin vielleicht dann nicht unbedingt bedeutet, okay, wir zwingen jetzt sofort alle Unternehmen auf der Welt jetzt 50-50 und überall Frauenquote und wir sind jetzt ab sofort gleichberechtigt, das ist nicht der Weg. Unbedingt, aber es ist halt auch nicht der Weg, sich darauf auszuruhen und zu sagen, es ist halt nun mal so, sondern man muss eben auch progressiv verändern und Veränderung ist schwierig und fühlt sich schwierig an, aber ist tatsächlich wichtig, um dann in die Köpfe zu kommen. Und deswegen sind so Sachen wie Sprache extrem wichtig. Und da hängen sich so viele Leute auf. Wie viele Leute regen sich auf, dass jetzt die Veganer ihr Schnitzel auch Schnitzel nennen dürfen? Ja. Also so wie viele regen sich auf, dass sie sagen sollen, ich war heute bei meiner Ärztin und nicht bei meinem Arzt. Das ist, weil sich das erstmal schwerfällig anfühlt. Veränderung fühlt sich immer erstmal schwerfällig an. Aber diese ganz kleinen Dinge sind das, was unseren Geist bildet. Und wenn man sagt, ich war heute bei meinem Arzt, dann stellt sich jeder Mensch einen Arzt vor und niemand stellt sich eine Ärztin vor. Und wenn es eine Ärztin war und du sagst aber Arzt, dann haben wir wieder in den Geistern von allen Menschen geprägt, dass Ärzte Männer sind und dass auch überhaupt eigentlich alles um uns herum Männer sind. Eben die Ampelmänner und die Hampelmänner und die toten Männer im See. Und eigentlich sind wir ja Männer und die Frauen gibt es auch noch. Und deswegen sollte man schon auch, und deswegen bin ich auch Feministin, einfach progressiv für die Veränderungen arbeiten. Und ich glaube, dass diese kleinen Dinge, dass es bei mir ein Ampel-Meeting gab, im Endeffekt dazu beigetragen haben, dass ich eben jetzt Unternehmerin bin und mir irgendwie an mich glaube und daran glaube, dass ich was erreichen kann.
Es ist schon wieder so 1000 Fragen, Anknüpfungspunkte. Also ganz erstmal Bestätigung, erstens nicht angegriffen, sondern würde ich genauso sagen, dass, glaube ich, in den letzten 10 Jahren super viel passiert ist. Wir haben auch ein bisschen aufgeholt und Frauen mittlerweile in einigen Führungspositionen, zum Glück. Und trotzdem ist es noch nicht.
Weil ihr euch ja anstrengt auch.
Ja, und weil wir auch eine Sache immer bei Viva Con Agua hatten, wir wussten, ey, wir können, also wir haben ja nie das gelernt, um das eigentlich zu machen, was wir jetzt machen. Also wir sind ja nicht auf eine Management-Schule gegangen oder haben NGO-Management oder irgendwas studiert, sondern so, wir haben einfach gemacht und dann und dadurch, glaube ich, haben wir immer erkannt, ey, wir machen ganz viele Fehler und das ist okay. Und die korrigieren wir einfach, sobald wir sie ansatzweise verstehen. Aber meine Frage, da ist voll viel passiert, da muss auch noch voll viel passieren. Aber wenn man sich jetzt, es ist ja wahrscheinlich schon, wenn man sich seit 1900, ne, Frauenwahlrecht und bis jetzt, dann ist ja wahrscheinlich schon so eine Art exponentielle Entwicklung passiert. Also zumindest jetzt in der Welt, in der wir hier gerade leben. So,
Ja, man kann ja auch beides sagen. Man kann ja auch sich darüber freuen, dass schon was passiert. Und ich kann schon verstehen, dass ich als Frau privilegiert bin, im Gegensatz zu den Frauen, die vor mir kamen. Aber man kann ja trotzdem sagen, ich möchte jetzt umso mehr dranbleiben. Und es gibt noch trotz alledem so viel zu tun, dass man halt weiter dafür einstehen muss.
Genau, meine Frage war eigentlich, glaubst du daran, dass es irgendwann wirklich dieses 50-50-Ding existiert?
Das kann ich da gar nicht beantworten. Das kann ich so nicht beantworten, weil ich das ist so wie zu beantworten, glaubst du, ob das die Welt untergeht oder nicht? Ich glaube, dass das alles, was wir hier so erleben, also die ganze Realität und die ganze Welt, dass wir das beeinflussen können. Also ich glaube nicht so an Schicksal, dass es schon alles vorbestimmt ist, sondern ich glaube irgendwie, dass wir das beeinflussen können mit unseren Energien und dass es noch nicht entschieden ist. Also dass ich es nicht wissen kann, weil es noch nicht entschieden ist und weil es jetzt darauf ankommt, wie wir weitermachen. Das heißt, ich sehe auf jeden Fall, dass es eine Möglichkeit ist, dass es 50-50 sein wird irgendwann. Ja, wenn sich genug Menschen dafür entscheiden, zu akzeptieren, dass das das Einzige ist, was fair und gerecht ist und dass Menschen akzeptieren, dass sie dafür von ihren eigenen Privilegien Sachen abgeben müssen.
Wenn jetzt eine 10-jährige, nennen wir sie mal Mokli, irgendwo zuhört, zufällig, und die will auch Unternehmerin werden, auch Prinzessin, was du sicherlich auch mal bist in deiner Welt, Musikerin, Künstlerin, Kulturschaffende, Chefin. Was würdest du ihr raten, dass sie tun sollte, damit sie das erreichen kann?
Auf sich selbst hören. Und also auch das Bauchgefühl und zu verstehen, dass das Bauchgefühl einem nur dann das Richtige sagt, wenn man sich anstrengt, ein guter Mensch zu sein. Weil wenn man sich anstrengt und einfach versucht, das Richtige zu tun, einfach nur für sich, das heißt nicht, dass ich irgendwie immer die richtige Entscheidung treffe, sondern einfach, dass ich mich anstrenge und nicht mich bewusst irgendwie egoistisch verhalte oder so, sondern dass ich mich einfach anstrenge, das Richtige zu tun, dann kann ich mir selber in die Augen gucken und dann sagt mir mein Bauchgefühl auch immer das Richtige. Und darauf muss man hören. Das würde ich ihr raten. Und ich würde ihr raten, dass sie sich auf die richtigen Menschen konzentrieren soll. Und das ist auch Bauchgefühl eben auch wichtig. Also ich habe meine ganze arbeitende Zeit als erwachsener Mensch und auch als Jugendliche immer mit den Menschen zusammengearbeitet, wo es sich richtig angefühlt hat und nicht mit denen, wo mir auf dem Papier am meisten versprochen wurde. Und das hat sich auf jeden Fall bewährt. Ja.
Ich glaube, ich könnte ewig mit dir hier so weiterquatschen und trotzdem bin ich erstens schon sehr belehrt, beseelt und respektiere und wertschätze auch deine fast schon Auszeit, die ich mir voll. Es gibt echt so ein paar Menschen, die ich kenne, die so viel gearbeitet haben, wo ich einfach nur so das Gefühl hatte, geil, für die ist es einfach jetzt mal Luxus. Auch mal so. Von daher vielen Dank, Mokli, dass du so bist, wie du bist.
Darf ich noch eine Sache sagen?
Du darfst alles sagen. Das
in dieser Auszeit, ich habe auch diese ganzen Livestream- und Konzertsachen und so, habe ich auch alle abgesagt, weil ich das Gefühl hatte, andere Künstler sind gerade darauf angewiesen, weil sie ihre Tour absagen mussten und ich musste das gerade nicht. Habe ich mich da eher zurückgezogen, aber ich habe mich dazu entschieden, eine einzige Sache zu machen, um meine Band bezahlen zu können, damit die mal wieder was zu tun haben und weil ich gerne spenden möchte. Und ich weiß noch nicht, wann es passiert, aber es wird irgendwann in den nächsten Tagen und Wochen ein einziges Mokli-Konzert geben. Wahrscheinlich auch das einzige 2020 live irgendwo bei Instagram. Und die Hälfte geht an die Seenotrettung und die Kampagne, um die in Lesbos sitzenden Flüchtlinge zu evakuieren. Und die andere Hälfte geht an die Berliner Tafel, weil die Tafeln hier fast alle zu sind und ganz viele Obdachlose nicht zu essen haben. Und an meine Musiker. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr einschaltet. Das würde ich noch sagen. This is Viva Con Agua.